Wir haben hier oft schon mal so einen kleinen Ausreißer hier bei uns im Podcast gemacht, denn die Freizeitbranche besteht ja nicht nur aus diesem eigentlichen Freizeitprodukt, was wir beim VDFU besprechen, also der klassische Freizeitpark oder der Familienpark. Nee, es ist ja auch viel mehr. Wir haben ja auch unsere Wasserparks mittlerweile, Escape Rooms. Und was wir hier oft unterm Tisch kehren, ist so ein bisschen das Thema Übernachtungen. Denn natürlich haben wir auch ganz viel Übernachtungen und auch im Zuge der neuen Produktumstellungen, die wir haben, oder auch der Produktdiversifizierung. Ich schaue da mal Richtung Europapark. Alles Gute nochmal zum 50-Jährigen hier an der Stelle, dass man auch verschiedene Preissegmente angehen kann, um natürlich auch verschiedenen Zielgruppen etwas anzubieten. Aber bevor wir jetzt gleich da noch weiter eintauchen, erstmal hallo und herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und wir werden uns heute über, ja, ich muss jetzt lachen, weil im Kopf habe ich mir jetzt gerade schon direkt gedacht, ja, okay, heute geht es um Knete, Moneten, es geht heute um das hochpreisige Segment. Ein bisschen geht es auch so in die Richtung, denn natürlich, klar, Urlaub ist auch teuer, aber Urlaub kann auch verschiedene Arten, Budgetklassen ansprechen und vor allen Dingen können wir uns auch verschiedene Produkte dort raussuchen. Und ich habe ja gerade den Europapark erwähnt, der ja auch mit Adrenaline oder auch seinen hochwertigen Restaurants gezeigt hat, ja, auch die FreizeitparkbesucherInnen, die wollen mehr, denn je mehr Angebote man hat, desto mehr Leute kann man auch natürlich zu sich holen. Aber ich schwafel hier schon wieder vollkommen ins Leere und mein heutiger Gesprächspartner guckt auch schon ganz, ganz in die Ferne. Man hört endlich auf und sagt Hallo. Deswegen sage ich erstmal Hallo Jasper, danke, dass du heute da bist.
Hallo Stefan, das ist ja ein ordentliches Intro gerade, amtlich. Sehr schön, aber es erfasst schon ganz gut, wohin, in welche Richtung es geht, aber geht noch weit darüber hinaus.
Jasper, du bist ja von Timeride, du bist unter anderem der Chief Operating Officer. Und warum reden wir heute über das Thema Luxus und auch das Thema Übernachtung?
Ja, also es ist immer wichtig, dass wir in unseren Branchen unsere eigenen Tools und Prozesse gut können und dass wir gut vernetzt sind. Aber ich halte es auch für sehr, sehr wichtig, dass wir immer über den Tellerrand hinausschauen, eben in angrenzende Branchen. Gerade auch die Freizeitindustrie hat ja viele Facetten und wenn man nur, sag ich mal, im eigenen Saft rumschaut und rumrödelt, dann kann man sich nur stückweise verbessern. Aber wenn man inspiriert wird von anderen Kolleginnen und Kollegen aus ja, aus angrenzenden Branchenteilen, dann ist das immer eine Inspiration.
Und warum hat dich der heutige Gast so sehr inspiriert?
Na, ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich den Stefan, den ich gleich kurz vorstellen werde, der sich dann auch selbst vorstellt, dass ich schon lange kenne. Wir kommen nämlich aus dem gleichen Ort, aus Münster. Und ja, haben uns als Kinder kennengelernt, sage ich mal, dann auch so ein Augen ein Stück weit verloren und dann immer wiedergefunden und ja, begleiten uns jetzt recht intensiv in den letzten Monaten und Jahren. Und er ist eine echte Inspiration für mich und das konnte ich einfach nicht für mich behalten. Da dachte ich, okay, der Mann, der kann auch andere inspirieren.
Okay, dann ja, Jasper, nimm uns mal auf deine Inspiration mit.
Ja, also heute sprechen wir mit Stefan Jablonski. Er ist der Senior Client Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er ist damit sowas wie der Statthalter von Belmont im deutschsprachigen Raum und auch Central und Eastern Europe wird von ihm verantwortet. Aber was ist denn Belmont überhaupt? Viele kennen vielleicht die eine oder andere, das eine oder andere Produkt, ohne zu wissen, welche Struktur dahinter steht. Also als ein Produkt, das bestimmt viele kennen, ist der Wendes Simplon Orient Express. Aber da ist noch so, so viel mehr. Aber schön, dass du da bist, Stefan.
Ja, vielen Dank und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Melde mich hier aus Köln, aus dem Büro von Belmont, wo ich schon 20 Jahre tätig sein darf für diese Firma. Und ja, es ist sehr viel mehr und ich hoffe, wir werden die nächsten 45 Minuten so ein bisschen die Möglichkeit haben, euch das vorzustellen oder auch mal zu schauen, wo wir euch vielleicht ein paar neue Ideen und Anregungen geben können. Die Welt von Belmont, ja, das sind Züge, das sind Schiffe und auch Hotels. Wir sind auf der ganzen Welt vertreten und unser Hauptsitz ist in England und wir sind so ein bisschen speziell, weil wir Luxusreisezüge in der ganzen Welt haben. Du hast ihn schon genannt, den Venice Simplon Orient Express, die große Legende. Wer kennt ihn nicht aus Agatha Christie? Mord im Orient Express, der ganz klassisch von Paris nach schwerpunktmäßig Venedig fährt, Tagesreisen. Aber wir fahren auch zweimal im Jahr bis nach Venedig, weiter dann bis Istanbul. Aber wir haben auch Züge wie den Royal Scotsman oder aber diesen Monat ganz neu auf die Schiene gesetzt, den Britannic Explorer Zug, der durch England fährt. Ich sag mal so die Traumreisen à la Rosamunde Pilcher, und man hat Schlafzüge. Und viele Menschen, deswegen sind wir hier sehr gefordert im Vertrieb, haben Zugreisen nicht immer auf dem Schirm. Manchmal hilft natürlich auch eine Fernsehsendung. Das hat man auf Dreisat oder auf anderen Kanälen, wo man dann, danach merken wir dann wieder, wie viele doch darauf kommen, so eine Reise mal machen zu wollen, die anders ist als alle anderen Reisen. Aber wir haben auch viele, viele Hotels in der Welt, legendären Hotels wie das Cipriani in Venedig oder viele kennen vielleicht das Mount Nelson in Kapstadt, das Copacabana Palace in Rio war gerade in aller Munde. Lady Gaga ist mit 2 Millionen Menschen aufgetreten an der Copacabana. Und dann wohnt die bei uns und läuft über die große Traverse, über die Bühnentraverse, laufen die auf die Bühne vor der Copacabana. Also wer das gesehen hat oder sich auch noch angucken will online, sehr legendär, wohnt immer bei uns im Copacabana Palace. Und ja, und darf seit 20 Jahren hier mit den vielen Bereichen Touristik, also Reisebüros, Veranstalter, Partner, Incentive-Agenturen, Event-Agenturen, Partner jeglicher Art zusammenarbeiten, und wir suchen immer wieder Schnittstellen, um schöne Dinge gemeinsam für die Kunden zu machen und Kunden zu finden.
Ja, toll, dass du uns mal reinschnuppern lässt hier in die Welt der Reichen und Schönen und Prominenten. Belmont klingt erstmal gut, ne? Klingt nach schöner Welt, soll wahrscheinlich auch so sein. Aber hieß ja nicht immer so. Wie ist das denn entstanden? Kannst du uns mal vor ins Hier und Jetzt und die Zukunft gehen, mal in die Vergangenheit entführen, ein Stück weit? Wie seid ihr entstanden?
Ja, wir schauen mal zurück. Also zu verdanken haben wir die Firma einem Entrepreneur wie Herrn James Sherwood, ein Engländer. Er war vielleicht, um es mal in die heutige Zeit zu versetzen, der Kühne und Nagel aus England. Er hatte Containerschiffe, er hatte Containerhäfen, und er war der Meinung, man müsste die legendären Zug, den Orient Express, wieder auf die Schiene setzen, und ging in den 70er Jahren zu einer Versteigerung nach Monaco und hat also ganz visionär gesagt, wir ersteigern jetzt einfach alle alten Waggons. Und es waren damals, glaube ich, 4 verschiedene Steigerer in Monaco bei der Versteigerung und ich glaube 120 Journalisten. Und er hat dann diese Waggons aus, die waren alle in fürchterlichem Zustand, teilweise aus Blumenbeeten, aus alten Lagerhallen, und dann über Jahre wieder restauriert und hat den Zug wieder auf die Schiene gesetzt. Und die klassische Tour ist halt von Paris nach Venedig und zurück durch den Simplon-Tunnel, deswegen auch wenn es Simplon Orient Express-Zug. Und da macht man eine Zeitreise. Man geht also nicht, es geht nicht um anzukommen, sondern eher um sich zu diese alte Zeit, diese 20er Jahre wieder hervorzuholen und eine Zeitreise zu machen und das zu zelebrieren. Das ist das. Und dann hat er angefangen, Hotels zu kaufen und weitere Züge. Und somit sind wir am Schluss bei gut 45 Produkten gelandet. Und dann kam es zu einer großen Veränderung im Jahre 2019. Denn unsere Firma wurde dann von der Arnault-Familie übernommen und wir gehören also seit 2019 zum Louis Vuitton-Konzern und sind da einer der großen Bausteine auf der Hospitality-Seite oder auf der Hotelseite.
Ja, es ist natürlich sympathisch, dass du von Zeitreise sprichst und in der Vergangenheit zu reisen. Das ist ja auch unser Thema von Time Ride. Da sind sicher auch Anknüpfungspunkte. Ja, Belmont als Teil, als Maison von Louis Vuitton ist natürlich, wir treffen dann zwei Welten erstmal aufeinander. Auf der einen Seite natürlich nicht, weil beides ist, ne, Luxus, exzellent, Handwerk. Aber dennoch, ihr wart ja relativ eigenständig, gehen wir von aus, und jetzt müsst ihr irgendwie in der Konzernstruktur zurechtfinden. Wie klappt das denn? Könnt ihr euer eigenes Profil noch aufrechterhalten?
Das können wir sehr gut, ist auch, das merkt man sofort, egal welche Marke man sich ausschaut, der Konzern möchte schon, dass man sehr selbstständig agiert. Es wird Hilfe angeboten, es wird optimiert, und wir sind 2019 übernommen. Für alle, die sich erinnern können. Dann kam die Pandemie. Das war für uns natürlich ein großer Schutz auch und ein Dank, dass dann sind wir gut durch die kritischen Zeiten der Pandemie gekommen. Und man hat das aber genutzt, diese 2, 3 Jahre, um wirklich aufzurüsten in der Technologie, uns besser zu machen, uns schlagkräftiger zu machen. Wir haben natürlich durch den Konzern jetzt sehr viel mehr Zugriff zu Synergien mit den verschiedenen Maisons. Fängt im Kleinen an, dass es dort die Firma Agua di Parma gibt, die wunderschöne Produkte herstellt und die finden sich jetzt in unseren Suiten in Italien, aber auch die große Produktpalette der Champagnerhäuser, das geht bei Dom Pérignon los und hört über Veuve Clicquot, das alles gehört zum LVMH-Konzern. Auch diese Produkte finden sich natürlich jetzt auf unseren Zügen und in den Hotels wieder und man darf sehr eigenständig agieren und Handwerk wird sehr hoch gehalten bei uns. Man sieht das auch wieder da in den Zügen, die Feinheit, die in Tarsien arbeiten. Wir haben Lalique Glass im Venice Simple und Orient Express. Das wird sehr viel akribisch gemacht. Und in den Hotels, darf da zum Beispiel das Maroma Hotel oder das Splendido Mare, das Splendido in Portofino, da kommen Designer aus dem Konzern dazu. Und man legt sehr viel Wert auf Handwerk aus der Region. Und man legt auch Wert auf Designer aus der Region, die helfen können, unsere Häuser noch schöner zu machen. Und ich glaube, der Gast erkennt das auch, wie viel Liebe zum Detail dort reinfließt und das dann vielleicht auch den Preis rechtfertigt, für den wir dort verlangen.
Ja, wie bist du denn eigentlich zu Belmont oder den Vorgängern sozusagen gekommen damals? Was hattest du davor schon mal von den Marken gehört oder?
Ja, ich hatte natürlich von so ein paar, und ich mag halt traditionelle Häuser, traditionelle historische Häuser liegen mir immer schon am Herzen. Auch familiär geführte Unternehmen sind mir, ich habe ganz klassisch meine Ausbildung in der Traube Tonbach gemacht im Schwarzwald. Und dann guckt man natürlich in der Welt raus und sieht dann so Häuser wie das Cipriani in Venedig oder so ein Splendido. Das sind Hotelnamen mit Weltruf und hat mich immer fasziniert, wie man ein Hotel betreiben kann, es weiterentwickeln kann, aber die Seele des Hauses bleibt doch erhalten. Und das ist eine sehr große Herausforderung für Häuser, die teilweise über 120 Jahre bestehen, wie unser Reeds Palace auf Madeira, doch das Haus zu bewahren mit seiner ganzen historischen Kern, aber es weiterzuentwickeln. Das schätzt der Konzern selber und wir müssen immer behutsam schauen, dass wir das auch schaffen, um auch dann natürlich die neue Klientel, jetzt die neue Generation, die Erbengeneration anzusprechen, dass wir sagen, wir sind zwar diese Häuser mit historischem Ruf, aber dort fährt man weiterhin, auch wenn man jetzt vielleicht 35, 40 ist. Und da dürfen wir natürlich den Anschluss nie vergessen. Und das, wenn man sieht, was sich in den Hotels bei uns im Moment tut an Renovierungsarbeiten, ist das sehr, sehr viel. Und so bin ich vor 20 Jahren hier hingekommen, nach meinen Stationen im Vertrieb und in Hotellerie. Und wie man sieht, komme ich nicht mehr ganz so weg, weil ich diese Art von Hospitality sehr, sehr mag. Und ich hoffe, das wird auch noch lange so weitergehen.
Ja, also wer dich kennt, der merkt natürlich sofort, dass du hinter den Produkten stehst und dann macht es natürlich auch Spaß, ne, wenn man für diese Produkte steht. So wie ich euch kennengelernt habe, ich konnte ja noch ganz eure Produkte nutzen, aber vielleicht kommt das ja noch. Was ich aber schon, glaube ich, herausfinden konnte oder was ich so mitnehmen konnte, ist, dass es bei euch gar nicht darum geht, einzelne Übernachtungen oder überhaupt ein Produkt zu verkaufen, sondern ihr verkauft Momente, ne? Bei allen Vertriebsaktivitäten, die ich sehe und wie ihr nach außen euch vermarktet, geht es immer um die Momente, um die besondere Zeit, die man mit sich selbst oder mit seinen Liebsten verbringen kann in einer ansprechenden Umgebung. Und ist das ja immer, wenn man in diesem Luxussegment arbeitet, muss oder soll jeder Aufenthalt irgendwie einmalig sein und gleichzeitig müsst ihr diese einmaligen Erlebnisse in Serie produzieren? Wie bekommt ihr das hin?
Ja, bei uns ist schon das Thema bei unseren Kunden, dass Zeit für viele Luxus ist und sie sind willens, für diesen kurzen Zeitraum viel Geld auszugeben, wollen dann aber ja etwas erleben, was authentisch ist, was sie vielleicht auch ablenkt, wieder ein bisschen runterholt. Bei Zugreisen ist es wirklich eine Art von, ja, nennen wir das Slow Travel, Slow Luxury. Im Kopf falle natürlich immer wieder so ein bisschen in die Anglizismen, dass man Wenn man so einen stressigen Job hat und wenig Zeit hat, dass man dann sagt, wir möchten diese paar Stunden, Tage etwas erleben, was einmalig ist, was man im Herzen behält. Und dann ist natürlich eine Reise mit dem Venice Simple und Orient Express, diese Once-in-a-Lifetime-Experiences, die will man dann erleben und wir versuchen sie so authentisch wie möglich zu machen. Was für unsere Welt auch wichtig finde, ist immer wieder, möchte ich reisen? Möchte ich was erleben oder möchte ich einfach nur Urlaub machen? Und Belmont steht nicht für Hängematte und 2 Wochen im Overwater-Bungalow. Das sind wir nicht. Wir sind auch vielleicht das Gegenteil von der Welt von Dubai. Alles größer, weiter, schneller. Und bei uns in den Produkten, ob es Peru ist, Mexiko, Italien, die Mitarbeiter kommen aus den Ländern, die Küche ist aus diesen Ländern. Wir versuchen wirklich authentische Momente zu kreieren in den jeweiligen Destinationen und dass man nicht so eine Auswechselbarkeit hat. Ich weiß, es gibt Gründe, es gibt viele Hotelketten, da reisen die Menschen mit, weil ich mich an jeder Ecke der Welt sicher fühle. Da komme ich durch die Tür und ich bin in einem immer ähnlich gestalteten Haus. Das hat seine Berechtigung für viele. Wir sind genau das Gegenteil. Bei uns ist es oft dann das Kloster aus dem 16. Jahrhundert oder historische Häuser mit langen, langen Geschichten. Und da sind wir anders. Und Zugreisen, da taucht man dann wirklich ab. Wenn man mit dem Royal Scotsman 3 Tage durch die Highlands fährt, das bleibt für immer in Erinnerung. Und das ist etwas, was man so nirgendwo anders bekommen kann als bei uns.
Ja, da sprichst du natürlich ein ganz wichtiges Thema auch an. Also das eine ist ja, wie wird ein Produkt konzipiert? Und dann aber, wie kriegt man das auch auf die Straße oder auf die Schienen in dem Fall? Das heißt, wie schafft man es, dass man die Mitarbeitenden hat und auch behält, die verstehen, was man erreichen möchte? Und wie stellt man sicher, dass die Qualität durchgängig hoch ist? Das ist ja das gleiche Thema, haben wir in der Freizeitwirtschaft, in den Parks. Bei den Erlebnissen haben wir das gleiche Thema. Am Ende entsteht das Produkt über die Menschen.
Menschen, wichtigste, gut bei uns. Wir haben gerade einen Herrn bei unserem British Pullman Zug in England, unserem Tageszug, 40 Jahre dabei. Meine Kollegen haben sich auch teilweise nach oben gearbeitet als Kabinensteward auf dem Venice Simple und Orient Express angefangen. Heute Geschäftsführung und Leitung des Zuges. Gerade bei Zügen ist natürlich Logistik schwierig. Wir sind überall im Weg. Wir sind historische Züge. Wir sind langsame Züge. Die Kunden möchten das genießen und hinter uns jagen die Schnellzüge, die uns eigentlich verdrängen wollen. Und wir kommen und bringen diesen langsamen Aspekt da rein. Und da ist Logistik oft, da brauchen wir wirklich Experten und Profis. Also so ein Zug ist nicht mal eben schnell auf die Schiene gesetzt und fährt durch die Gegend. Aber die Kollegen sind gefordert. Jedes Jahr gibt es da Programme, ob es im F&B-Bereich ist, in der Restauration, dass man immer wieder sagt, wir müssen neu begeistern, wir müssen neue Dinge kreieren, auch ein bisschen den Puls der Zeit reflektieren und sagen, was können wir, was will der Kunde vielleicht nicht mehr und denn auch die Kunden einzuladen in unseren Hotels. Wir haben sehr viel Gärten, Kräutergärten, wo wir dann Kurse anbieten und die Kunden mit den Kindern oder mit den Familien mitnehmen und sagen, wie könnt ihr vielleicht das Produkt noch wahrnehmen, kennenlernen, mithelfen. Und da dürfen wir uns immer wieder was Neues ausdenken. Und das ist durchaus anspruchsvoll, auch an die Kollegen in den Hotels, in den Zügen, diese Dinge immer wieder neu umzusetzen.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also das eine ist ja, das Produkt irgendwie so zu bewahren, dass die eben schon eure Produkte kennen, das auch wiedererkennen und gleichzeitig immer ein Stück weit zu erneuern oder neue Aspekte reinzubringen, neue Anlässe mal wiederzukommen. Ja, und eben das Team eben darauf vorzubereiten. Ne? Und gerade jetzt, wo ihr vor ein paar Jahren in die neue Welt von Louis Vuitton Moët Hennessy eingetreten seid, da haben wir natürlich eine ganze Reihe von anderen Maisons, die man auch lernen muss. Ne? Also wie integriert man die,
Was
was sind
kann
die
man sich
Besonderheiten dieser
abgucken?
Maisons und
Wo kann man vielleicht wirklich lernen
ja.
von denen? Ne? Wie machen die das? Worauf wird Wert gelegt? Und jeder möge sich selber fragen. Wir haben jetzt diesen Monat unseren Schlafzug für 40 Personen in England. Wo würde man hinfahren in England? Wir fahren jetzt nach Wales, wir fahren nach Cornwall, wir fahren in den Lake District. Aber vielleicht würde jemand was ganz anderes auswählen. Was bietet man dort für Küche an? Welche schönen Ausflüge macht man vom Zug? Das ist natürlich eine endlose Diskussion, was der Kunde erwartet oder was man glaubt, was den Zeitgeist treffen könnte. Und wir hören da natürlich immer wieder auch zu und sagen, vielleicht ist das ein oder andere zu kurz gewesen, zu lang, oder gar nicht, und dann wird es ausgetauscht, aber muss man ständig im Dialog bleiben mit seinen
Insofern
Kunden,
seid ihr
das geht
natürlich ein
auch.
wahnsinnig interessantes und wichtiges Unternehmen für die Freizeitwirtschaft, weil ihr eben auch aus bei euch angrenzenden Themen und Branchen, sei es Kosmetik, sei es Luxusglas, sei es Champagner etc., da spannende Ideen rein importiert und damit sozusagen auch die Freizeitindustrie befruchtet. Und ich habe jetzt auch angefangen, im Rahmen der Vorbereitung dieses Interviews mal mich zu fragen, ne, warum machen wir eigentlich so wenig Kooperationen? Wen können wir reinholen? Ne? Wahrscheinlich nicht auf dem Luxus-Level, das muss ja zu uns passen auch. Haben wir kleine Eintrittsbarrieren, sage ich mal, aber auch wir können natürlich und müssen wahrscheinlich auch viel mehr in Kooperationen denken. Und das ist so ein Takeaway, das ich für mich persönlich schon vor diesem Podcast ziehen konnte. Da muss ich mal rangehen jetzt. Noch immer ein spannendes Thema. Ja, betrifft euch denn da auch der Fachkräftemangel? Das ist so ein Dauerthema in der Freizeitbranche oder habt ihr da irgendwie so eine Art Sonderkonjunktur? Also A, weil ihr eine Stammmannschaft habt, die schon lange dabei ist, und B, vielleicht weil ihr so eine Begehrlichkeit habt, dass man bei euch arbeiten kann? Oder seid ihr genauso getroffen von vielleicht eher in den Randbereichen von Fachkräftemangel?
Da sind wir, glaube ich, alle ähnlich betroffen. Auch wir müssen immer wieder schauen, dass wir Anreize schaffen, gerade für den jungen Mitarbeiter. Das geht natürlich auch dadurch, dass wir zum Beispiel in Hotels, in Italien haben wir 8 Hotels, dass wir sie von einem Hotel zum anderen transferieren oder sagen, wir geben dir Möglichkeiten, in einem anderen Hotel aufzusteigen. Aber die Hotels in Italien sind fast alle Saisonbetriebe, so von April bis Oktober. Das heißt, für viele ist da eine Saison zu Ende und gerade der junge Mitarbeiter will weiterziehen, will noch was von der Welt sehen und dann müssen wir oft immer wieder viel, viel schulen und trainieren. Also da sind wir, glaube ich, wie alle in der Touristik, in der Hospitality gefordert, uns viel einfallen zu lassen. Jetzt schätzt man schon. Aber wir wollen natürlich, und das sagte ich am Anfang, wenn man bei uns durch die peruanischen Hotels fährt, wir haben dort Peruaner, die hauptsächlich arbeiten und wir versuchen natürlich auch viel lokal zu bleiben. Und das fordert uns sehr, wenn viele lange, und wir haben viele Kollegen, die sehr, sehr lange schon dabei sind. Das freut uns, aber wir müssen da, sind da ständig gefordert. Und du hattest gesagt, Timeride sucht auch ein bisschen partnerschaftliche Partner. Unser Horror ist es wahrscheinlich, ihr legt eine Time-Ride-Reise im besten Sinne mit dem Venice Simplon Oindex. Sie brauchen nicht mehr mit uns mitfahren, sie setzen sich nur noch die Brille auf. Und ja, irgendwann wird auch das ja irgendwie kommen, dass die Meta-Welt oder da so viele Erlebnisse vielleicht versucht anders darzustellen. Aber ich habe es ja selber bei euch erleben dürfen. Ja, eure Zeitreise hier in Köln oder auch in anderen Ecken ist außergewöhnlich und wir machen es halt noch. Ich durfte vorletzte Woche mit dem Venice Simplon Orient Express von Wien nach Paris fahren. Man fährt in historischen Kabinen, man ist wirklich in den 20er Jahren unterwegs. Man ist erstaunt, wie die Menschen das zelebrieren. Die kommen mit alten Koffern an Bord, mit entsprechender Garderobe und man sagt so, das ist jetzt einmal dieser einen Moment, den wir voll ausschöpfen wollen. Und bei uns zum Glück geht das noch voll live und da sind wir auch froh drüber. Aber wir sind ständig auf der Suche nach Partnern und nach Kooperation innerhalb der Maisons, der anderen Firmen in unserem Konzern. Aber wir machen also mit jedem, der sagt, es macht irgendwie Spaß und Freude, sind wir vielleicht mit dabei.
Ah, das ist der Callout an unsere Hörerinnen und Hörer hier. Meldet euch über die bekannten Adressen. Sehr gut. Ja, interessant, dass auch eure Kunden so Teil des Erlebnisses werden, indem sie sich so adäquat anziehen und mit den Koffern. Passiert das irgendwie? Gibt es einen Leitfaden, den ihr rausgibt? Oder passiert das einfach so automatisch, weil die Kundschaft weiß, was sich gehört?
Ja, die Welt reist unterschiedlich, die Welt kommt bei uns zusammen und da kommen Menschen aus Asien, aus Lateinamerika und jeder hat eine unterschiedliche Auffassung oft von, da darf man schon den ein oder anderen Ratschlag geben und auf dem Venice Blonde Orient Express ist es jetzt, man kann nicht elegant genug sein, sagen wir es mal so, und dann fühlen sich auch alle am wohlsten, wenn man in dieser Gesamtstimmung ist. Aber sonst verändert sich die luxuriöse Welt, dass man will nicht mehr am Wochenende in seinem Luxushotel im Anzug rumlaufen, sondern der CEO kommt im Polohemd und in Sneakern und deswegen müssen wir uns da auch drauf einstellen. Und manche Hotels hatten früher Krawattenzwang in bestimmten Restaurants, das ist alles vorbei. Und so verändert sich die Welt, ist auch gut so. Aber den ein oder anderen Tipp und Hinweis, das hilft manchmal schon. Aber die Gäste wollen schon zelebrieren. Und wenn man bei uns auf der Terrasse des Splendido in Portofino abends sitzt, dann wird dort wirklich dieses Dolce Vita gelebt. Und da werden auch die Menschen sich vorher Gedanken machen, was sie mitnehmen und wie sie darin eintauchen.
Ja, finde ich toll, wenn die Kunden mitmachen sozusagen. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie Teil auch des, ja, dieser Once-in-a-Lifetime für viele auch, dieses Erlebnisses für viele auch mehrmals. Ne? Ich habe ja schon gehört, dass ihr viele Stammkunden habt, aber wahrscheinlich alles dabei. Aber du sagst, die Welt verändert sich. Da gehört natürlich auch Digitalisierung ein Stück weit dazu, logischerweise. Denkt man immer, ja, hat im Luxusbereich hat Digitalisierung nicht viel zu tun. Ich glaube, das kann aber auch anders sein. Ne? Wahrscheinlich vielleicht mehr im Hintergrund auch, dass da viel passiert, aber vielleicht auch ganz weit
Ja,
vorne, ne?
Digitalisierung, auch
Im
hier,
Frontend zu den Kunden.
man ist überrascht, wie viele doch die Mobile Devices nutzen, um ihre Dinge zu planen. Und ich habe auch die Erwartungshaltung, das werden wahrscheinlich alle hier täglich erleben. Ich möchte meine Karten für den Park online buchen, ich möchte das alles mit dem Handy erledigen, ich möchte Technologie einfachst haben. Ich möchte alle diese Dinge auf meinem Mobiltelefon schon. Wir sind manchmal überrascht, wie viele alles nur noch mit WhatsApp machen wollen. Ja, also wo man sagt, wir müssen noch gewisse Schriftverkehre ja auch noch pflegen. Aber so Technologie zieht ein. Aber für viele Kunden, auch wohlhabende junge Menschen, man muss sich darauf einstellen. Die Buchung kommt per WhatsApp oder auf einfachstem Wege. Teilweise große Summen werden über online gebucht. Da ist man erstaunt, wie viele Menschen auch Vertrauen in die Technik haben. Und wir sind ständig am Verbessern der Homepage, diese Prozesse einfacher zu machen, dass der Kunde sich da gut zurechtfindet. Gleichzeitig nutzen wir das natürlich auch in unseren Kampagnen und probieren unsere Social Media da entsprechend drauf ein. Ich kann nur jeden einladen zu folgen. Und man sieht dann, dass wir dieses Slow Luxury versuchen, auch in Bild und Ton rüberzubringen. Wenn man jetzt auf unsere YouTube-Seite geht, wir haben im Moment eine ganze Selektion von, sagen wir mal, Slow TV. Erinnert mich manchmal so an die, an den, an das Fernsehprogramm mit den Kaminfeuer. So, wir haben jetzt 1,5 Stunden Fahrt mit dem Zug, wo man das Gefühl hat, ich gucke nur aus dem Zugfenster oder aber mit unseren französischen Booten. Jetzt ist gerade online gegangen der große 1-stündige Film über die Wasserfälle von Iguazu. Sehr beruhigend, kann man also einfach laufen lassen, keine Menschen, ganz ruhige Bilder und vielleicht hat man Freude, das einfach nur im Hintergrund anzugucken, wahrzunehmen. Und da sind alles so Mittel, wo Technologie auch in die Welt von Belmont Einzug nimmt.
Ja, und wahrscheinlich ändert sich auch irgendwie, ändern sich die Touchpoints auch an Bord, ne? Zum Beispiel am Zug, ich denke mal, gibt es so eine Art Concierge oder Steward oder ne, jemand, der ein Ansprechpartner ist, der muss ja wahrscheinlich auch oder hat wahrscheinlich auch mittlerweile ganz andere digitale Tools, um Hintergrundwissen zu seinen Gästen zu haben und auch ansprechbar zu
Ja, er
sein.
muss allem ansprechbar sein. Also bei diesen Produkten, da der Steward soll klopfen, soll kommen und soll erreichbar sein. Das ist also nicht das iPad im Zimmer, wo man sagt, da finden Sie alles und Sie kommen nirgendwo mehr an Menschen heran. Bei uns ist das Thema Mensch noch sehr, sehr groß. Wir sind überall ansprechbar. Man kann mit uns in den Austausch und oft vermisst man das ja. Das ist ein Mangel Aber die Technik natürlich muss auch hier die Menschen wollen ins Internet gehen und sagen, ich kann so eine Reise nur tun, teilweise, wenn ich auch wirklich online bleibe. Und wenn wir eine Firma haben, die den Zug chartern möchte und das WM-Finale läuft, dann finden sich technische Möglichkeiten, den Fernseher in einen historischen Zug zu bauen und dass dann auch das Finale geguckt werden kann, was sogar so passiert ist. Der Challenge probieren wir uns dann auch zu stellen.
Okay, ja. Ja, ich finde euer Marketing ganz toll. Ja, wie du schon sagst, das ist Slow Marketing vielleicht auch. Sehr zurückhaltend, aber wirkungsvoll, sage ich mal. Ihr arbeitet sehr viel natürlich mit Partnerschaften. Wie nutzt ihr Influencer? Nutzt ihr überhaupt Influencer? Oder sagt ihr, nee, eigentlich unsere Kunden sprechen die richtigen anderen Kunden an. Brauchen wir gar nicht gekaufte Influencer einzusetzen.
Ist eine Welt, die ich nur aus dem Augenwinkel betrachte. Ich halte soziale Medien heute für wichtig. Also ich bin mir sicher, wenn wir diesen Podcast auch irgendwann online stellen und ich den in meinen Kanälen bewerbe, bin ich mir sicher, werden einige Herrschaften nur deswegen darauf aufmerksam und werden ihn sich anhören und man kann entsprechend hier Aufmerksamkeit erzeugen. Also Nutzen der sozialen Medien halte ich für unheimlich wichtig. Aber da ist natürlich das ist ein großes Feld, ne? Die Influencer werden bei uns betreut durch die Presse- und PR-Welt. Da gibt es ganz große, die eine unheimliche Macht auch in vielen Bereichen haben. Gerade ich nenne da mal die LGBTQ-Szene, auch in den USA. Da gibt es wirkliche Influencer. Wenn die ihre Meinung zu etwas äußern, dann hat das schon Wucht. Wir im Konzern arbeiten da schon mit denen zusammen, aber auf höchstem, anspruchsvollsten Level, bekommen aber auch viel Anfragen von der, sag ich mal, der breiten Masse an Influencern, die das teilweise sehr komisch handeln oder auch sehr intensiv auftreten. Und da sind wir eher nicht für zu haben. Aber ich würde das Thema grundsätzlich ernst nehmen, nicht alles prüfen und nicht jedem da die Hand reichen. Ich glaube,
Ja, macht Sinn.
kann man wirklich Unterschiede feststellen und wahre Profis treten auch professionell auf und deswegen. Aber wird ernst genommen und die Erreichbarkeit, auch denke ich, im Bereich Erlebnis. Ich muss diese Erlebnisse rüberbringen. Ja, ich muss als Freizeitpark, bin ich mir sicher, jeden Tag oder jede Woche meine Erlebniswelt in irgendeiner Form im Film oder im Bild oder in den glücklichen Gesichtern widerspiegeln. Sonst verpasse ich was.
Wenn man über Luxus spricht, dann kann man ja auch über Nachhaltigkeit sprechen. Für manche ist das ein Widerspruch. Ich denke, es muss keiner sein. Wie ist das für euch? Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit in eurem Unternehmen?
Also der Konzern hat da ganz klare Vorgaben gegeben. Ich sage mal, jeder bis hin zu offiziellen Statements, dass mit Timeline, dass man 10% einsparen muss an Fingerabdruck und wie man das alles formulieren. Wir haben Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen. Ich nenne mal nur einen, das heißt Earth Check. Kann man sich, ist eine große weltweit agierende Firma, die Hotels und die Produkte kontrolliert und begleitet und hilft. Und dann bekommst du eine Earthcheck-Plakette und die kommen und begleiten und da sind wir alle zertifiziert, weltweit. Das ist schon mal, oder wir arbeiten mit der Firma Parley zusammen. Die machen, das hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, bei Adidas mit Plastik aus dem Ozean. Also Ocean.
Ocean, ja.
Wie kriegt man Platz? Und wir haben auch 3, 4 Hotels in der Riviera Maya oder auch in Bali, die da engagiert zusammenarbeiten. Da gibt es Projekte, gibt es Einzelaktionen, die werden auch entsprechend dann vorgestellt in den sozialen Medien, wenn die stattgefunden haben, wo wir wieder uns engagiert haben. Das, sowas findet schon statt. Aber ich gebe mal noch ein praktisches Beispiel. Wir fliegen jetzt nicht die Fraguar aus Frankreich nach Mexiko oder die ganze Produktwelt in der Küche kommt zu 90% aus dem jeweiligen Land. Und ich glaube, da findet auch ein Umdenken statt, dass man nicht alles an der anderen Ecke der Welt haben muss oder will, sondern wir weisen darauf hin, probieren Sie doch dies hier aus Rio de Janeiro oder aus Kapstadt, und probieren Sie jetzt nicht die völlig exotischen Dinge, die man einmal quer um die Welt fliegt. Und da kann man natürlich, denke ich, schon eine ganze Menge machen. Und die Kunden weisen uns auch darauf hin. Also es gibt Gäste, die natürlich sagen, ich möchte gerne mein Zimmer nicht mehr jeden Tag, die Handtücher ausgewechselt haben oder dies und das nicht mehr. Und wie kann ich das kundtun? Und dann lernen wir daraus und setzen Prozesse in Gang.
Es Spaß eben von authentischen Erlebnissen, ne? Also wirklich so lange möglichst regional irgendwie verwurzelt, dass man so eine Basis hat an Belmont Quality, die man überall bekommt, aber eben das Typische für den jeweiligen Ort oder in den jeweiligen Moment auch irgendwie nicht verliert, und da zahlt das natürlich mit drauf ein. Wie siehst du die Zukunft und den Wandel im Luxusbereich? Wie konkret, wenn du das sagen kannst und darfst, wie entwickelt sich Belmont weiter? Was siehst du in eurem Sektor?
Also dieses Slow Luxury gefällt mir sehr gut im Moment. Wir stellen doch fest, dass alle Leute gestresst sind, hektisch. Man will irgendwie abtauchen. Selbst ich empfinde Flughäfen oft als wuselig. Das An- und Abreisen ist oft mit großem Stress verbunden. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, möchte ich aufgefangen werden und möchte runterkommen. Da sind wir als Firma gefordert und sind da auch gut unterwegs. Aber das muss sich jeder in der Vorbereitung. Will ich durch Peru reisen, eine echte Erfahrung machen? Will ich durch Botswana reisen und in Camps morgens um 5 aufstehen? Das empfinden manche nicht als erholsam. Das ist durchaus ein bisschen stressig. Aber mit diesen authentischen Erlebnissen in so einer modernen, hektischen Welt, wo man immer fast das Handy in der Hand hat, da ist Belmont schon ein Partner, der hilft, wieder runterzukommen und mit vielen neuen Dingen im Herzen nach Hause zu fahren.
Ja, ich glaube, gerade der letzte Satz ist unheimlich wichtig, ne? Also von einem guten Erlebnis erwartet man ja auch, dass es irgendwie was verändert in sich selbst, ne? Dass es resoniert mit einem und dass man ja als veränderter Mensch irgendwie wieder rauskommt, ne? Also gerade
Ja,
diese
ich
großen
war zum
und
Beispiel
kleinen
als
Momente.
Kind in Florida, bei Disney. Es ist bis heute auf die Festplatte gebrannt, was dieser Freizeitpark uns Kindern da bereitet hat. Kann mich an alles erinnern, im Positiven erinnern. Und ich bin mir sicher, wenn das die Erlebnisbranche wirklich immer wieder schafft, durch neue Dinge, neue Ideen, das bleibt dann. Und dann ist man auch gewillens, bestimmte Gelder, und am Anfang des Podcasts war es ja so ein bisschen eingeleitet, die Unterkünfte in manchen, das ist hochwertigst, und eine Familie nimmt teilweise sehr viel Geld in die Hand, um dann über 2, 3 Tage große Erlebnisse zu haben und zu kreieren. Und die bleiben sicherlich für lange, auch in Erinnerung.
Scheint Ihnen auch sowas wie so ein Einstiegssegment irgendwie zu entwickeln? Ist ja eure Marke so ein bisschen niederschwelliger oder eine andere Submarke von euch platziert? Oder sagt ihr, nee, das ist dann, überlassen wir anderen das Feld, wir bleiben in unserem angestammten Territorium?
Ja, sind wir eigentlich eher nicht. Wir gehen nicht runter und bilden jetzt, sage ich mal, Mini-Belmont oder Einstiegs-Belmont oder sowas. Das ist nicht im Moment unser Schritt, und somit würden wir das anderen überlassen, die eine Untermarke gründen. Es gibt da einige deutsche Hotelketten, die das auch ganz erfolgreich machen. Wir haben uns da bisher entgegen entschieden.
Und seid natürlich gleichzeitig Teil eines börsennotierten Unternehmens und habt wahrscheinlich auch Wachstumsvorgaben oder zumindest Ergebnisvorgaben. Wie passt denn so ein Wachstumsanspruch dann zu Luxus, zu personalisierten Momenten und kleinen Events? Wie bringt ihr diesen Spagat hin?
Ja, man ist sehr gefordert, wirklich. Wir sprachen während des Gesprächs über Partner mit Synergien, gemeinschaftliche Abende, die wir gestalten. Wir machen dann Abende mit Bulgari zusammen oder mit Tiffany's, und versuchen gemeinsam eine kleine interessante Zielgruppe. Also die Analyse der Zielgruppe ist schon sehr, sehr wichtig, sonst verpufft das, oder man hat wirklich dieses Momentum, dass man die Falschen erreicht. Unsere Firma hat hohe Erwartungshaltung und ich muss die Zielgruppe gut definieren. Lieber weniger, lieber klein und fein als große Geschichten, die wir machen. Also wir sehen gehen, wir gucken auch in unserem Markt. Wir arbeiten sehr viel mit ausgewählten Partnern, Reisebranche, Veranstalter, Reisebüros und das sind auch für uns Partner, die empfehlen oder auch mal abraten. Die sind für uns sehr, sehr wichtig. Die unterstützen uns, aber da sind wir auch sehr selektiv geworden, weil nicht jeder versteht unsere Welt oder kann die auch entsprechend rüberbringen. Aber da ist, glaube ich, manchmal weniger ist mehr und die Zielgruppe gut definieren, wo man wirklich drauf hinaus will. Also es wäre falsch, in falschen Ländern zu suchen nach Kunden oder jeden haben zu wollen. Das ist, glaube ich, nicht gut.
Du bist ja auch zuständig für Zentral- und Osteuropa. Wie entwickelt sich denn dieser Markt? Ist das ein starker Wachstumsmarkt? Erwacht da das Interesse an Luxury oder war der immer schon da und kann jetzt einfach mehr sich ausleben?
Da
Welche
tut
Bedeutung
sich
hat der?
einiges. Sehr spannend ist vor allem unsere polnischen Freunde. Da sieht man natürlich auch, dass sich im Wirtschaftlichen viel getan hat. Man ist auch selbstbewusster und freudiger an manchen neuen Destinationen. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so, dass man unbedingt durch Peru reisen wollte. Jetzt will man das. Das sind Länder, die sich hervorragend entwickeln. Aber auch, ich bin zum Beispiel ganz gespannt, Bulgarien wird den Euro bekommen. Das verändert wahrscheinlich schlagartig das Reiseverhalten. Und das wird viele motivieren, anders zu reisen. Und das Reisen wird leichter. Also das könnte eine ganz spannende Entwicklung nehmen. Aber wir sehen gute Zahlen und ich bin auch fast in jedem Jahr bin ich in jedem Land und mache eine Veranstaltung oder treffe viele Kunden, einmal von Budapest über Bukarest, ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Spannende Märkte.
Wenn ich jetzt mal noch eine andere Frage in die andere Richtung stellen dürfte. Wir haben jetzt gerade über den Einstiegsmarkt gesprochen. Jetzt könnte man natürlich ja sagen, Sky is the limit. Mit Geld kann man theoretisch alles machen. Gibt es bei der Produktgestaltung auch und auch Preisgestaltung auch Grenzen, wo ihr dann so sagt, nee, das ist jetzt zu viel?
Also grundsätzlich sind wir für wahnsinnig vieles aufgeschlossen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin auch Kaulitz und Kaulitz Podcast-Hörer und in einem haben die Brüder dort gesagt, dass sie in ihren ganz harten Zeiten einen Freizeitpark exklusiv gemietet haben, damit sie den selber besuchen können. Ja, dann wird das so gemacht. Dann nimmt man halt den Freizeitpark für einen Tag exklusiv und dann ist der Partner sicherlich auch aufgeschlossen. Unsere Züge kann man chartern, unsere Hotels kann man wochenlang mieten. Wir haben Partner, die für Produktpräsentationen Hotels 4, 5 Wochen am Stück nehmen und die dann ganz komplett umbauen oder irgendwelche besonderen Sachen da machen, Autopräsentationen. Wir sind da grundsätzlich für alles offen. Aber es muss sich natürlich im Bereich des Regelwerks bewegen.
Also Regelwerk heißt auch dann wahrscheinlich eher auch im Rahmen des Realistischen und Möglichen, würde ich jetzt mal annehmen.
Ja, es muss auch wirklich passen, wenn man der Venice Simple und Eunice bei ein historischer Zug, das ist eine Zeitreise, da muss man schon miteinander sprechen, ob das ein oder andere wirklich, ja, jemand wollte zum Beispiel diesen Zug buchen zur Weltmeisterschaft in Deutschland damals und die Kunden von einer Stadt zur anderen bringen oder von einem Stadion zum anderen. Ist erstmal eine sehr originelle Idee, aber rein von der Logistik, deutsche Bahnhöfe, ein 480 Meter langer Zug, das endete dann am Schluss in einer fantastischen Idee, aber ist dann auch logistisch nicht umsetzbar. Und da kommen wir dann einfach an Grenzen, vielleicht auch des Monetären.
Okay.
Ja, nicht Spaß gemacht auf dem Regelwerk. Regelwerk ist ja auch Markenführung, gehört ja dazu, ne? Was mich so fasziniert ist, wie schafft es, ihr habt ja Züge, Hotels, Boote, Lodges, wie schafft ihr es, dass sich trotzdem alles wie Bellment anfühlt? Wie schafft ihr dieses konsistente Erlebnis?
Also wenn das so rüberkommt, ist natürlich das Ziel erreicht. Wir versuchen schon, den roten Faden durch alle Produkte zu haben. Das ist vor allem das Kapitalmensch, der Mitarbeiter, der es schafft und auch darf, sehr persönlich vor Ort zu sein, persönliche Erlebnisse zu schaffen. Vom Anfang, vom Willkommen zur Abreise muss man den Gast begleiten oder sich dann halt zurückziehen, wenn er es nicht mehr möchte. Das schafft man schon. Und die Hotels und Produkte lernen auch voneinander, nicht? Wenn die Kollegen in Italien etwas Wunderbares kreieren, die haben zum Beispiel die große Grand Tour of Italy. Warum kann man das nicht auch quer durch Peru machen mit unseren Produkten oder durch Afrika? Und wir versuchen dann Dinge natürlich auch zu transportieren, weiterzuleiten, zu helfen, dass die einzelnen Produkte dann das übernehmen und sich gegenseitig dann befruchten.
Ja, also das, was ich jetzt heute so mitgenommen habe, auch aus der Sicht von Erlebnisanbieter und vielleicht lässt sich das auch Freizeitparks übertragen, ist das zum Beispiel das Thema Luxus ist heute eher emotional, ne? Also das, da können auch wir in den Freizeitparks und in den Erlebnissen mal drüber nachdenken. Der eine oder andere wird es sicher schon getan haben, ob man die, auch diese High-End-Zielgruppe selbst in Erlebnissen wie bei uns, die ja auf Quantität ausgerichtet sind, aber vielleicht kann man diese Zielgruppe auch nochmal separat ansprechen. Das ist bei jedem Anbieter unterschiedlich. Diese Zielgruppe sollte man nicht einfach von vornherein ausschließen, nur weil wir auf einem anderen Preispunkt sind.
Geht
Ich glaube, es ist
natürlich
wichtig,
oft
dass
über
man.
Limitierung, wenn ich das einmal so noch, wenn man etwas Besonderes schafft, was da nur für wenige oder für ein paar möglich ist, oder ich sehe das jetzt gerade bei den ganzen Tomorrowland und großen Festivals, wo es dann halt natürlich auch die VIP-Bereiche, die Lounges gibt, die dann, da gibt es aber nur 10 und die sind dann halt weg, oder den besonderen Pass oder irgendwelche Dinge, wo man sagt, durch Verknappung kann ich natürlich oft bei einer gewissen Zielgruppe auch unheimliche Anreize schaffen.
Ja, Fast Tracks gibt es ja schon, aber man kann das Thema natürlich völlig ausbauen. Aber gerade das Thema Zeit, hast du ja gesagt, ist ja wirklich ein Thema. Entweder Zeit sparen oder Zeit voll auskosten in eurem Fall. Wichtig. Was auch wichtig ist, ist dieses Narrativ, das sozusagen nicht nur die Attraktion oder das Erlebnis an sich beschreibt, sondern eigentlich, was es mit dir macht. Ne? Also warum brauchst du das? Was verändert es? Was ist dein Benefit, dein Takeaway? Es sind die schönen Momente und es ist nicht irgendwie die 10. Achterbahn oder so. Oder das fünfmal das Gleiche bei uns. Und das Thema, was ich jetzt wirklich durch dich jetzt so auf dem Schirm irgendwie gespült bekommen habe, ist das Thema Kooperation, ne? Dass sie wirklich Mehrwert schaffen und dass wir uns eigentlich die Zeit nehmen müssen, darüber nachzudenken und da viel mehr zu machen, Dinge zusammenzubringen, die zusammengehören. Das wäre so ein Takeaway für mich nochmal.
Ich möchte auch mal kurz hier mit einstreuen, so diese zwei, drei Sachen, die du gerade genannt hattest, Stefan, die finde ich super wichtig. Einmal das Thema Limitierung und das Thema Emotionalisierung. Also wir haben tatsächlich außerhalb der deutschen Grenze eigentlich recht viele Beispiele, dass das auch in Freizeitparks gut funktioniert. Wenn ich da an Alton Towers, an Legoland zum Beispiel denke in UK, die durch VIP-Touren, durch also eine persönliche Begleitung am kompletten Freizeitparkbesuch, dich durch den Freizeitpark begleiten, die alles über den Park erzählen, dir Fastpass garantieren, die Sitze reservieren in den Shows und so. Also da hat man ja schon dieses VIP-Erlebnis. Ich rede jetzt hier nicht von Luxuserlebnis in dem Sinne, wie ihr das natürlich jetzt bei Belmont macht. Das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Preisklasse. Aber ich glaube jetzt, ich sag mal, für den normalen Menschen, dem durchschnittlichen Otto-Normalverdiener, der sich dann aber für den Tag diesen persönlichen Luxus leistet, diesen höheren Betrag zu zahlen, aber um einfach diesen emotionalen Mehrwert zu haben und vor allen Dingen auch, es ist halt streng limitiert. Es gibt nur eine Handvoll Plätze an einem Tag. Oder auch für mich als Achterbahn-Enthusiast, wenn es Freizeitparks gibt, Blackpool Pleasure Beach zum Beispiel macht das. Ich glaube, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Alton Towers, glaube ich, sogar auch. Die machen Begehungen von Lift Hills der Achterbahn. Auch das streng limitiert nur für zwei, drei Leute pro Tag. Das kostet natürlich auch Unmengen Geld, aber ich kann auf meiner Lieblingsachterbahn hochsteigen und kann mir ein Foto da oben schießen, wie ich da oben stehe und unter mir geht es einfach mal 60 Meter nach unten. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also ich glaube, es gibt ein paar gute Beispiele. Ich glaube, in deinem Segment, da gucken wir, glaube ich, eher Richtung Rust und Brühl, die gerade mit diesen World-Class-Produkten wie Emolite mit Michelin-Stern, eTrenaline, diese Dining-Experiences, Hotels, Suiten. Ich glaube, also, ja, Sky is the limit. Oder mein Bank-Account ist my personal limit. Wie viel man da bereit ist, zu investieren. Aber vor allen Dingen, wie viel möchte ich nachher auch mit da rausnehmen und dieses emotionale Erlebnis nachher noch in mir tragen? Weil das ist am Ende des Tages auch dadurch den persönlichen Kontakt durch die Mitarbeiter, die es dann nachher ja, zum wahren Luxus werden lassen. Okay, ich bin gerade ganz, ich, total in Gedanken versunken, weil ich gerade so wirklich hart am Überlegen bin, was es da für tolle Sachen gibt. Und es gibt ja viel, aber ich glaube, wir können aus diesem Gespräch auch das Thema Kooperation mitnehmen, das Thema, dass wir die Möglichkeit haben, solche Segmente auch anzusprechen. Und ich glaube, da müssen wir uns alle manchmal so ein bisschen an die eigene Nase fassen und schauen, okay, was haben wir eigentlich gerade an Paketen hier bei uns in unserer Attraktion? Und was sind emotionale, persönliche Angebote, die wir hier noch stricken können? Und ich glaube, da können wir alle mal ganz tief in uns hineinschauen und nochmal gucken, was ist da eigentlich nicht nur wirtschaftlich möglich, weil das ist am Ende des Tages natürlich auch eine Entscheidung, ganz klar, aber vor allem auch, was für einen Mehrwert können wir unseren BesucherInnen da draußen mitgeben. Jasper, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute das Thema hier mitgebracht hast. Und Stefan, ganz, ganz lieben Dank für diese wirklich coolen Insights von einer Branche, die ich wirklich noch nie hinterleuchtet oder mal hinterfragt habe. Das hat mir heute noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet. Und als du Portofino gesagt hast zum Thema hochpreisig, da ist mir direkt eine Sache in den Sinn gekommen. Mein persönliches Portofino-Erlebnis, dass man da fürs, das ist jetzt richtig deutsch, aber das muss ich jetzt hier erzählen, dass man da fürs Parken einfach in Portofino 11 € die Stunde zahlt. Mein lieber Scholli.
Die anderen gehen zu Fuß oder kommen mit dem Boot. Ich glaube, das ganze Parkhaus hat, der Ort hat, glaube ich, nur 40 Stellplätze. Und dann darfst du aus Santa Margherita Ligure mit dem Bötchen rüberkommen. Ja, das sind die Cinque-Terre-Erlebnisse. Und dann würden wir jetzt über Massentourismus weitersprechen. Und die schönen Dinge der Welt wollen natürlich viele sich angucken. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Jasper, Stefan. Ich hoffe, die Produktwelt von Belmont könnt ihr nächstes Mal irgendwo in der Nähe der Zeit, in der Zukunft mal live erleben. Dann, das würde mich freuen. Und dann machen wir vielleicht irgendwann noch mal einen Podcast in anderer Form mit einem anderen Thema. Ich war sehr gerne dabei. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen, wie immer. Und bei mir rattert es jetzt gerade total und ich überlege schon, jetzt ist schon losgegangen, was ich jetzt noch ergänzend an Produkt sozusagen bei uns reinbringen kann, behind the scenes und auch davor, was man machen kann, um auch den Gästen einfach noch mehr zu bieten, ne, und andere Zielgruppen anzusprechen. Herzlichen Dank euch beiden.
Und wenn ihr da draußen noch mehr erfahren möchtet über den Podcast, dann schaut natürlich auf unserer Webseite vorbei, www.vdfu.org. Und alle weitere Informationen über Stefan Jablonski und der Firma Belmont findet ihr natürlich in den Shownotes.